Der Mann würde ihn nie mehr loslassen, und selbst wenn er ihn tötete, würde seine Leiche ihn immer noch festhalten. Seine Kräfte ließen allmählich nach, und er weinte jetzt, schluchzte bitterlich, während er zerrte und stieß und den Kopf des Mannes mit Händen und Füßen bearbeitete. Bald würde er aufhören müssen. Da merkte er, dass der Mann sich nicht mehr bewegte, obwohl seine Hand ihn immer noch festhielt. Er lag nur da und ließ zu, dass Will auf ihn einschlug, und als Will das merkte, verließ ihn seine letzte Kraft, und er fiel neben seinen Gegner, am ganzen Leib zitternd vor Anstrengung und Schmerzen. Unter Schmerzen stützte er sich auf einen Arm, spähte durch das Dunkel und entdeckte auf dem Boden neben dem Mann etwas Weißes. Die weiße Brust und den weißen Kopf eines großen Vogels, eines Fischadlers und Dämons, der gleichfalls bewegungslos am Boden lag. Will machte einen schwachen Versuch, sich von dem Griff zu befreien, der sich nicht gelockert hatte, und auf einmal bewegte der Mann sich wieder. Er betastete mit seiner freien Hand vorsichtig Wills rechte Hand. Will sträubten sich die Haare. Dann sagte der Mann: »Gib mir deine andere Hand.« »Aber passen Sie auf«, sagte Will. Die Hand des Mannes fühlte an Wills linkem Arm entlang. Sanft tasteten die Fingerspitzen über das Handgelenk und die geschwollene Innenfläche und dann mit größter Vorsicht über die Stümpfe von Wills verlorenen Fingern. Die andere Hand ließ sofort los und der Mann setzte sich auf.
»Du hast das Messer. Du bist der Träger des Messers.«
Seine Stimme war volltönend und rau, aber außer Atem. Will spürte, dass der Mann schlimm verletzt war. Hatte er ihn verwundet? Er lag immer noch völlig erschöpft auf dem steinigen Boden. Er konnte nur die Umrisse des Mannes sehen, der sich über ihn beugte, nicht sein Gesicht. Der Mann nahm etwas auf, das neben ihm auf dem Boden lag, und wenig später spürte Will, wie er eine Salbe über seine Haut strich und sich von den Stümpfen seiner Finger her eine wunderbar lindernde Kühle in seiner Hand ausbreitete. »Was machen Sie da?«
»Ich heile deine Wunde. Halt die Hand still.«
»Wer sind Sie?«
»Ich bin der Einzige, der weiß, wozu das Messer da ist. Halte die Hand nach oben, so. Bewege dich nicht.«
Der Sturm blies noch heftiger als zuvor, und ein, zwei Regentropfen trafen Wills Gesicht. Er zitterte heftig, hielt aber die linke Hand hoch und stützte sie mit der rechten, während der Mann noch mehr Salbe über die Stümpfe strich und dann eine Leinenbinde um die Hand wickelte. Sobald der Verband fest saß, legte der Mann sich schwer atmend hin. Immer noch verwundert über die wohltuende Kühle in seiner Hand, versuchte Will, sich aufzusetzen und ihn anzusehen, doch es war nach wie vor zu dunkel. Er tastete mit der rechten Hand nach vorn und berührte die Brust des Mannes, unter der sein Herz an die Rippen schlug wie ein Vogel an die Stäbe seines Käfigs.
»Ja«, sagte der Mann heiser, »versuche das zu heilen.«
»Sind Sie krank?«
»Mir geht es bald wieder besser.« »Du hast also das Messer?«
»Ja.«
»Und du weißt, wie man es verwendet?«
»Ja, das weiß ich. Aber sind Sie aus dieser Welt? Woher wissen Sie überhaupt von dem Messer?« Der Mann setzte sich mühsam auf.
»Hör mir zu und unterbrich mich nicht. Wenn du der Träger des Messers bist, dann hast du eine unvorstellbar große Aufgabe.« »Ah, ein Kind. Wie konnten Sie das zulassen?« »Gut, es muss eben sein. Es wird ein Krieg kommen, mein Junge, der größte Krieg aller Zeiten. Es gab schon einmal einen ähnlichen Krieg, doch diesmal muss die richtige Seite gewinnen. Tausende von Jahren hat es in der Menschheitsgeschichte nur Lügen, Propaganda, Grausamkeit und Betrug gegeben. Es ist Zeit, noch einmal anzufangen. Diesmal aber richtig.